Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Teil 2.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Aquif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Stichwort Berichtssaison. Das klang relativ positiv, als wir das kurz angesprochen hatten. Sie ist eigentlich so gut wie rum. Wer hat Sie am meisten positiv überrascht?
Ja, wir müssen eigentlich jetzt ganz kurz uns die Zeit nehmen, quer durch die Branchen zu gehen. Also, mich haben die amerikanischen Banken überrascht. Sehr solide, sehr gut. Mich haben die europäischen Banken mal wieder enttäuscht. Obwohl dort Gewinne geschrieben werden. Aber egal, ob man eine Credit Suisse hier nimmt in der Schweiz oder ob man eine deutsche Bank, Commerzbank nimmt, das ist alles wirklich ein Trauerspiel. Aber immerhin Solidität und immerhin schreibt man wieder Gewinne. Natürlich hat man hier tiefere Zinsen als in den USA. Das ist auch klar, aber die Amerikaner haben es auch gelernt, mit tiefen Zinsen Geld zu verdienen. Dann kommen wir zu den Autos. Die waren recht solide. Dann kommen wir zu den Konsumtiteln. Die waren auch recht solide. Und natürlich die Tech-Branche hat mich am meisten überrascht. Das war auch so, sowohl der Mittelstand hier in der Schweiz als auch in Deutschland, als auch an der Nasdaq vorneweg. Fantastische Zahlen von Amazon, Top-Zahlen von Google, immerhin noch solide Zahlen von Apple. Aber die Streaming-Dienste, die haben mich natürlich auch sehr, sehr erfreut. Das ist Netflix und das ist Spotify. Da sehe ich natürlich in Zukunft die meisten Chancen. Man hat immer versucht, Härchen in der Suppe zu finden. Und was ich aber sehr, sehr gut fand, es gab nicht diese klassische Reaktion, wie beispielsweise bei Amazon 20-25% bessere Gewinn pro Aktie als erwartet. Die Aktie ist nachbörslich korrigiert, dann hat sich wieder gefangen. Es gab nicht dieses Earning Beat und die Aktie nachbörslich 10-20% im Plus. Das nicht gegeben. Finde ich persönlich aber auch sehr, sehr gesund, weil aus der Fundamentalität heraus ist es so, dass die Anleger nicht euphorisch sind und das gilt im Moment für mich für den gesamten Markt, dass die fundamentalen Daten bedeutend besser sind als die psychologische Stimmung. Das würde ich über alles quasi wirklich als ein Overlay drüberlegen. Man geht sehr, sehr selektiv vor. Wir haben eine Branchenrotation. Wir sehen diese Recovery, die jetzt im Januar stattgefunden hat. Sie war überhaupt nicht homogen. Sie war sehr heterogen. Man hat einige Titel nach den Zahlen gesehen, dass sie korrigiert haben, haben sich dann relativ schnell wieder erholt. Das heißt also, man macht sich Gedanken, man investiert nicht blind und diese gesamte Ertragssaison würde ich sagen, viel weniger schlecht oder weniger schlecht ausgefallen als befürchtet. Und für mich, sagte ich, es war eine sehr gelungene Ertragssaison und das gibt, wie gesagt, auch für das gesamte Jahr Hoffnung.
Sie sagten, die deutschen Banken, die haben Sie enttäuscht. Besitzer böser Zungen würden jetzt sagen, also im Prinzip so wie immer keine Überraschung. Aber lassen Sie mich noch mal ganz kurz nachhaken. Ein Thema, angebliche mögliche Fusion, Commerzbank, Deutsche Bank. Was halten Sie davon?
Gar nichts. Wenn zwei Angenockte sich zusammentun, dann ist man sehr schnell ausgenockt. Beide benötigen starken Partner an der Seite. Ob der aus Asien kommt, ob der aus Nahost kommt, lassen wir komplett dahingestellt sein. Ich würde eine Übernahme durch einen starken Partner bedeutend besser finden und auch vernünftiger finden. Es gäbe gar keine Übernahme, dass die beiden nicht so geschwächt wären, weil ich meine, das, was bei der Deutschen Bank passiert ist, das ist ein Kollektivversagen auf der kompletten Ebene der letzten Dekade des Managements. Aber wie gesagt, das wäre mir am liebsten, aber es wird natürlich wahrscheinlich doch zu einer Fusion kommen. Man wird es auch so wahrscheinlich machen. Ich halte es nicht für klug.
Dann schauen wir doch ganz kurz auf den Aufreger, jetzt nicht des Tages, sondern der letzten Wochen eigentlich, auf Wirecard, bleiben also im Bereich Finanzen. Das hat irgendwie was von einem Börsenkrimi, oder ist es eigentlich eine ganz normale oder übertriebene, so muss ich sagen, Reaktion auf einen ganz normalen Newsflow?
Nein, es ist kein normaler Newsflow, es ist keine normale Situation und es ist eigentlich definitiv nicht alltäglich. Ich meine, wir haben ja bei einem DAX-Titel Bewegungen von 20% Intraday. Dass das nicht normal sein kann, ich denke, der Herr Groß, da sind wir beide schon zu lange im Geschäft. Was ist dort passiert? Es gab vielleicht für jemanden nochmal die ganze Chronologie der Tragik. Es gab einen Whistleblower, der hat die gleichen Gerüchte gestreut wie eigentlich vor 6 Jahren. Darauf ist die Aktie eingebrochen. Ich glaube, wir waren fast bei 200 Euro im Hoch, haben uns dann eine Spitze halbiert, waren sogar irgendwie bei 85. Also eine groteske Bewertung für diesen Titel. Natürlich ist dieser Titel der Erfolg stammt aus der Gaming-Szene und vielleicht online, Pornos oder wie auch immer. Das gehört aber der Vergangenheit an. Wirecard hat ein sauberes Konzept, verdient sehr, sehr gutes Geld, die Margen sind ein Traum. Und es ist immerhin DAX-Unternehmen geworden. Ja, und wenn es halt Vielleicht nochmal Ihr Stichwort Frühjahrsmüdigkeit. Vielleicht ist es einigen zu müde gewesen und man sucht natürlich immer nach Opportunitäten. Und wenn die Opportunitäten auch so aussehen, dass man Berichte verfasst, die Aktie auf Talfahrt schickt und die Leerverkäufer anfangen, sich auszutoben und es stürzen sich 5, 6, 7 Hedgefonds auf dieses Papier und dann wird das Papier runtergedonnert, das hat mit der Realität nichts zu tun. Wirecard kann nur dementieren, das hat sie 3, 4 Mal gemacht. Jedes weitere Mal wäre ein Dementi immer weniger gewichtig. Das heißt also, man würde sich natürlich immer irgendwann unglaubwürdig machen. Also muss man es seitens Wirecard aussitzen. Man geht die richtigen Schritte, wie ich finde. Man hat jetzt die rechtlichen Schritte eingeleitet. Wirecard ist für uns ein Papier. Wir halten es sehr selektiv in wenigen Depots. Nichtsdestotrotz ist das Kursziel für mich für die Wirecard zwischen 150, 160 Euro, sobald Normalität wieder einkehrt. Und die Frage ist natürlich, es kann auch weit höher gehen, wenn natürlich sich das komplett als eine Luftblase erweist, um es mit Ihren Worten sagen, außer Schall und Rauch nichts gewesen. Wichtig wird sein, wann die Ermittlungen in Singapur eingestellt werden. Wichtig ist, ob tatsächlich dann dieser Insider von diesem Artikel früher wusste, da ermittelt ja die Staatsanwaltschaft, alle Vorwürfe gegen das Management wurden fallen lassen. Es ist ein psychologisches Eldorado. Natürlich ist dieses Papier im Moment ein Paradies für Zocker. Das wurde gestern, Gott sei Dank, und das war ein sehr, sehr richtiger Schritt, dass die BaFin gestern das Short-Selling, also die Leerverkäufe, verboten hat. So kann man sich besinnen. Und jetzt zählt auch mal die Fundamentalität. Jetzt kann auch ein normaler Kleinanleger mit 10.000, 20.000 Euro diese Papiere kaufen, sie halten und nach der Fundamentalität sich orientieren. Und nicht, wenn Hedgefonds eine Milliarde in die Hand nimmt und drückt das Papier 20% runter und ein anderer Hedgefonds kauft das Ganze unten wieder und das Ganze. Und das ist deswegen was absolut richtig. Ich sage, die Vorwürfe sind zu 80% ins Leere. Es wird irgendeine Peanut-Geschichte dabei rauskommen. Es wird eine hohe Geldstrafe geben, die Wirecard sehr, sehr gut verschmerzen kann. Und danach sollte sich die Sache wieder normalisieren. Für einen sehr, sehr spekulativen Anleger würde ich sagen, bis 130, bis 135 kann man diese Aktie kaufen, mit einem klaren Stop-Loss agieren, eine klare Zielsetzung sich setzen, 20, 30% mitnehmen, die liegen alle mal drin und sich dann aus der Geschichte wieder verabschieden oder danach neu bewerten und situativ bezogen entscheiden.
Und wenn wir jetzt schon über konkrete Werte sprechen, machen wir das auch gleich weiter. Schauen wir doch gemeinsam in unser Musterdepot, Herr Linker.
Also wir schauen uns an, was sich jetzt seit unserem letzten Gespräch getan hat. Und zwar wie immer Dividenden, Coupon bereinigt gegenüber dem damaligen Kauf. Und das war, wie gesagt, immer noch für viele zur Wiederholung 22. Januar 2018. Wir haben die APG bei -14%. Wir haben die Baloas-Versicherung mit einem Riesensprung auf +5%. Wir haben die Geberit bei -10%. Wir haben die Kardex bei +6%. Wir haben die Sensirion bei +8%. Wir haben die VAT bei -24%. Wir haben die Zürich-Versicherung bei +8%. Wir haben die Swiss Re bei +8%. Dann gab es eine Mutation, und zwar ist dies geschehen am 6. Januar. Ich habe die Redaktion sofort informiert. Wir haben uns nämlich von der Gate Group, von der GATT, verabschiedet mit einem Gewinn von 6% insgesamt. Und haben für dieses Kapital, um das Timing etwas besser zu spielen, haben uns für einen weiteren Titel entschieden. Und zwar haben wir die Swiss Life gekauft. Und das war am 6.1. zu 380. Liegt im Moment mit +8% im Rennen. Jetzt kommen wir zu den Obligationen. Die Teva haben wir momentan +2%. Wir haben die Helvetische Versicherung, wir haben die Helvetia +4%. Wir haben die Kraftwerke Lindt +7%. Wir haben die VTB +3%. Und wir haben die Gazprom +2%. Das macht komplett genau im Moment eine Performance von +1%. Jetzt kommen wir zu der Benchmark. Der DAX -16%. Der SMI -3%. Dann haben wir den Nasdaq mit genau Break-Even +/-0 und den Dow Jones mit -2%, macht eine Vergleichsperformance von genau -7%. Das heißt also, gegenüber dem letzten Mal lagen wir mit bei unserem letzten Gespräch waren wir mit -6,1% dabei und die Benchmark mit -14. Wir haben uns verbessert von -6,1 auf +1 und die Benchmark auf immerhin -7.
Soweit Moimir Linker von der Aquif International. Fundamental ist alles in Ordnung. Schauen Sie sich, liebe Hörer, die Fundamentaldaten an. Die sind wesentlich besser als die gefühlte Stimmung momentan. Ich sage Dankeschön fürs Interview, Dankeschön fürs Gespräch und schöne Grüße nach Zürich.
Sehr, sehr gerne.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.